ARD.
Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene. So heißt der Plan zum Umbau der Bahn, der diese Woche präsentiert wurde. Dürfen sich Fahrgäste nun also Hoffnung machen auf mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit, mehr Barrierefreiheit? Das Ding ist ja, es hakt leider nicht nur bei der Bahn, sondern auch auf den Straßen. Für den Neubau von Autobahnen scheint nicht genug Geld da zu sein. Wie kann das eigentlich sein, wo wir doch gerade hunderte Milliarden Schulden aufnehmen? Ja, um diese Themen geht es heute in Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Neue Bahnchefin, alte Verkehrsprobleme, zu wenig Geld. So haben wir diese Folge mal getauft. Und das möchte ich in dieser Folge mit den beiden Hauptstadtkorrespondenten Lissy Kaufmann und Dominik Hebelstreit besprechen. Lissy ist bei uns für das Thema Finanzen zuständig und Dominik für Verkehr. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr da seid.
Hallo Linda.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Linda Zervakis und wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Also, Evelyn Paller ist jetzt die neue Bahnchefin und sie soll für einen Neuanfang bei der Bahn sorgen und ihr ein neues Image verpassen. Und wir hören uns mal kurz an, wie sie sich überhaupt anhört.
Heute ist ein Tag des Aufbruchs, ein Tag des Neuanfangs für die Deutsche Bahn.
Ich sag mal so, ihr Wort in Gottes Ohr. Ich habe alleine heute wieder von Hamburg nach Berlin 3,5 Stunden gebraucht, weil wir ja eh schon eine kleine Umbaustrecke haben. Und es gab leider auch noch 25 Minuten Verspätung. Deswegen, liebe Frau Paller, schon mal toi 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 an dieser Stelle. Aber das war jetzt mein Senf dazu. Erzählt mal, warum ist die Wahl auf Sie gefallen?
Sie kennt die Branche sehr gut. Sie hat mal bei der Österreichischen Bundesbahn gearbeitet, ein absolutes Vorzeigeunternehmen in der Branche. Und sie kennt die Deutsche Bahn. In den vergangenen 6 Jahren hat sie die Sparte DB Regio geleitet. Und diese Sparte fährt zu 90% pünktlich. Davon ist der Fernverkehr, um mal im Bild zu bleiben, tausende Bahnhöfe entfernt.
Sag's ruhig.
Da liegt es bei 62-63%. Mhm. Und zu allem Überfluss, DB Regio schreibt auch schwarze Zahlen. Also die sind raus aus den Miesen. Und Patrick Schnieder hat das Vertrauen in sie, dass ihr das, was bei DB Regio gelungen ist, auch im gesamten Konzern gelingt oder gelingen kann.
Und mal für den Hinterkopf, die 52-Jährige ist die erste Frau an der Spitze des Konzerns. Vorher waren das immer nur Männer, die gern markige Sprüche gerissen haben. Hier zum Beispiel Hartmut Medon 1999.
Es werden alle Bahner gebraucht, das große Ziel zu erreichen, das europäische Service- und Logistikunternehmen Nummer 1 zu werden.
Oder der angriffslustige Richard Lutz 2017. Hören wir mal rein.
Wir sind überzeugt, dass der Verkehrsträger Schiene eine große Zukunft hat. Und deshalb spielen wir als DB auf Angriff. Angriff und angreifen heißt wachsen. Und wachsen heißt investieren, modernisieren und digitalisieren.
Ja, was bei diesem Angriff Richard Lutz ein bisschen aus den Augen verloren hat, dass man für all das ein gut funktionierendes Schienennetz braucht. Da klingt die neue Bahnchefin Paller deutlich kundenorientierter.
Ab sofort gilt, Qualität ist Chefinnensache. Die Zufriedenheit unserer Fahrgäste steht über allem. Und der DB-Konzern braucht auch eine neue Qualitätskultur. Und wir werden sie schaffen.
Jetzt frage ich mal ein bisschen provokant. Warum sollte jetzt klappen, was vorher nicht geklappt hat?
Berechtigte Frage, ne? Oder, Lissy?
Auf jeden Fall. Aber die Frage ist doch, wenn jetzt eine Frau kommt, die diesen Konzern schon kennt, die sich freiwillig darauf eingelassen hat, trotzdem dort zu bleiben und ihn zu führen und die auch meines Erachtens, ich weiß nicht, was dein Eindruck war, Dominik, mein Eindruck war ja, dass sie wirklich wirkt wie jemand, die weiß, was sie tut, die weiß, was sie will, die freundlich und zugänglich ist, die das Unternehmen kennt, aber die schon auch weiß, auf was sie sich da einlässt. Wenn sie es nicht kann, wer dann? Also ich glaube, dass die Chancen jetzt ziemlich hoch stehen, das, was vorankommen soll. Aber ich glaube auch, dass die Aufgabe einfach wirklich riesig ist. Mhm. Und ich finde, was man da jetzt auch erlebt hat, ist, dass man die Erwartungshaltung versucht, auch gerade so ein bisschen runterzusetzen deshalb.
Ja, absolut. Also das ist wirklich eine Mammutaufgabe, ne? Also das Schienennetz muss von Grund auf modernisiert werden, ist absolut marode. Gleichzeitig soll sie den Konzern umbauen. Also das ist wirklich ein Riesending. Und sie hat das einmal bewiesen für eine Teilsparte. Und ich sag mal so, ich glaube, Bahnchef ist nicht zwingend der begehrteste Job im Moment in Deutschland. Also sie hat da echt ein dickes Brett zu bohren.
Was würdet ihr denn sagen, sind denn aktuell die größten Baustellen bei der Bahn?
Also eine Erfahrung, die ich neulich gemacht habe, auch als ich Verspätung hatte mit der Bahn, ist, dass es hieß Stau auf der Schiene. Also wir brauchen tatsächlich den Ausbau der Schiene, die Erneuerung der Schiene. Also es geht da wirklich um Infrastruktur.
Und ich glaube, wenn man die Kunden fragen würde, was sind die größten Baustellen der Bahn, dann würden die wahrscheinlich sagen, die sind überall. Also das ist das Streckennetz, da sind die Züge, jeder kennt das, die Türen sind kaputt, die Toiletten sind gesperrt, das WLAN funktioniert nicht, im Bordbistro gibt es kein Wasser, um einen Kaffee zu kochen. Auch die Digitalisierung, also die Modernisierung von Weichen und alles solche Geschichten. Also ich glaube gar nicht, dass man sagen kann, es gibt die eine Baustelle, sondern es ist wirklich das ganze System, das modernisiert werden muss.
Und das hat sie ja auch gesagt. Sie hat ja auch gesagt, das muss von Grund auf erneuert werden. Ne? Also das ist nicht nur, wir müssen hier und da Probleme lösen, sondern dieses ganze System muss sich ändern.
Wenn man es mal strukturieren wollte, dann könnte man zumindest mal sagen, das ganze Streckennetz, die komplette Infrastruktur ist sozusagen eine Großbaustelle. Das Thema Digitalisierung, also auch die DB Navigator-App, also wie ich mich auch informiere und die ganze Kommunikation. Und die dritte Säule wäre vielleicht der komplette Konzernumbau, weil da muss sich auch was verändern. Also die DB ist ein Riesenkonzern mit Auslandsbeteiligung und. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Also das wären so die drei Bereiche, glaube ich.
Okay, aber ich möchte an dieser Stelle einmal kurz die Lanze brechen für die Bahnmitarbeiterinnen und Bahnmitarbeiter, weil ich finde die extrem freundlich, auch heute Morgen trotz der Verspätung. Und ich habe das Gefühl, dass die gerade so ein Witz-Coaching durchlaufen haben. Also so gerade die Lokführerinnen und Lokführer, die müssen ja selber lachen, wenn sie wieder ankündigen müssen, so, jetzt haben wir wieder ein Problem. Und die sind wirklich äußerst nett und versuchen das immer wieder aufzufangen. Also das muss ich hier einmal kurz an dieser Stelle loswerden.
Kann ich nur bestätigen.
100% Unterstützung.
Also man fragt sich, wann diese Frau jemals wieder Zeit haben wird für Hobbys. Was sie aber hat, und das ist ja wirklich eine Besonderheit, sie hat als einzige im Vorstand einen, so heißt es offiziell, Triebfahrzeugführerschein. Warum war ihr das wichtig und ja, warum kommt das intern so gut an?
Ich glaube, das ist total sinnbildlich, auch für ihr Verständnis. Also es macht sie total bodenständig, das ist mal das eine. Und die Eisenbahner verstehen sich ja wirklich auch als Familie, die Eisenbahnerfamilie. Und um da, neudeutsch würde man sagen, Credibility zu haben, also zu sagen, ich bin da auch wirklich angekommen, ich habe da ein Standing, auch in der Belegschaft, spricht das natürlich total für sie. Es ist ein echtes Commitment, also so ein Bekenntnis zur Deutschen Bahn. Und es verschafft ihr in der Belegschaft, glaube ich, eine hohe Anerkennung, weil sie, glaube ich, dadurch auch ein Verständnis hat dafür, was sind eigentlich die Probleme und wirkt dadurch auch sehr, sehr nahbar. Also in welchem großen Konzern mit 220.000 Beschäftigten kann die Chefin im Notfall sich in die Lok setzen und selber fahren? Also das ist schon wirklich einzigartig.
Und ich finde auch ganz richtig, was du gesagt hast, dieses Bekenntnis. Ne? Also du hast einfach Vorstände, du hast Firmenbosse, die wechseln, wie die Karriere das eben so für sie gerade vorsieht, was gerade für sie ganz gut ist. Und sie war ja vorher auch mal woanders. Sie war mal bei Infineon, sie war bei Siemens, bei E.ON. Aber 2011 ist sie dann zur Bahn nach Österreich gewechselt. Und seitdem macht sie eben Bahnarbeit. Und das finde ich wirklich, also die Tatsache, dass man jetzt sagt, und jetzt mache ich diesen Führerschein, zeigt halt, ich habe mich jetzt auf die Bahn eingelassen und ja, da werde ich auch mal bleiben. Da wechsle ich jetzt nicht mehr wieder so schnell woanders hin. Ja, das spannend. Ist halt ein Zeichen. Ne?
Was ich auch bemerkenswert finde, sie ist 52. Ne? Also ja, wer macht in dem Alter dann noch einen Lokführerschein, jetzt mal ernsthaft? Also das spricht auch für ihre Persönlichkeit,
ja,
finde ich.
Wahnsinn. Und was ich auch ganz spannend finde, sie spricht ja, ich weiß nicht, man hört es ja, wenn sie redet, diesen Dialekt, diesen Südtiroler Dialekt. Sie bringt da, finde ich, schon so ein bisschen, sie ist auch Italienerin, bringt da ja von außen so ein bisschen auch vielleicht dadurch ein bisschen frischen neuen Wind mit rein. Ne? Also nicht dieses klassische, die klassische deutsche Karriere, sie hat ja auch in Österreich studiert. Das finde ich auch ganz spannend, also was sie da noch an neuen Perspektiven mitbringen könnte.
Wir werden sehen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat in dieser Woche nicht nur seine neue Bahnchefin vorgestellt, sondern auch eine neue Strategie für die Bahn präsentiert. Es kommt schon raus, er sieht definitiv Handlungsbedarf.
Das kann so nicht bleiben. Weiter so bei der Bahn ist keine Option.
Bevor wir jetzt gleich über die neue Strategie reden, was ist Patrick Schnieder für ein Typ? Wo kommt er her?
Patrick Schnieder kommt aus der Eifel. betont das auch sehr gern, war dort für 10 Jahre bis 2009 Bürgermeister und hat dann von dort, und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, den Sprung in die Bundespolitik geschafft, ist dort als Abgeordneter für den Bundestag direkt gewählt worden und zwar ohne den großen Umweg über die Landespolitik. Also der saß nie im Rheinland-Pfälzischen Landtag, ist trotzdem in Rheinland-Pfalz bekannt und verankert, war da lange Generalsekretär der Landes-CDU, aber eigentlich ist er Bundespolitiker, also war hier parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Also da kennt man ihn aus dem Kontext, aber was bemerkenswert ist an ihm ist, der Mann ist einfach ein Riese. Also der ist 2,02 Meter.
What?
2,02 Meter, was ihm auch den super Spitznamen eingebracht hat, der Eiffelturm, weil er einfach so unfassbar groß ist. In Verbindung mit seiner Herkunft hat sein Podcast da auch so ein bisschen in die Richtung benannt. Ja.
Aber trotz dieser Größe, die so auffällig ist, ist er als Persönlichkeit eigentlich wirklich unauffällig. Also er ist auch davor, vor seinem Ministerdasein, jetzt wenig in Erscheinung getreten, dass man jetzt sofort gesagt hätte, ah ja, Patrick Schnieder, wissen wir sofort, wer das ist. Er ist kein Mann der markigen Worte, keine Rampensau. Und er ist halt keiner, der kommt und sagt, hey, hier bin ich, ich löse jetzt alle Probleme, ich habe die großen Visionen, sondern der erstmal versucht, so Step für Step an die Probleme ranzugehen, sehr sachlich und sehr nüchtern.
Der Eifler sagt, der Eifler ist kein Revolutionär. Er schaut sich die Dinge in der Tat an, aber dann ist er auch sehr offen für die Dinge, die angepackt werden müssen, die sich verändern müssen.
Also kein Revolutionär, aber Frühaufsteher, denn Patrick Schnieder ist immer morgens sehr zeitig unterwegs, joggt dann rund um den Reichstag und manchmal postet er das dann auch in den sozialen Medien.
Also über welche Uhrzeit sprechen wir hier?
Wirklich the early bird, also vor 7 Uhr manchmal.
Puh, okay. Jetzt gibt es ja auch den Vorwurf, dass Verkehrsminister besonders gerne auch Projekte in ihrer eigenen Heimat vorantreiben. Und wenn wir ihn schon den Eiffelturm nennen, ist das hier auch so? Gibt es da den Verdacht?
Ich glaube, das ist bei allen Verkehrsministern bisher so gewesen, auch bei denen von der CSU. Ich glaube, wenn man sich bereit erklärt für dieses Amt, kauft man das quasi mit ein. Und ich glaube, er würde das auch nicht von sich weisen, dass er natürlich auch einen Fokus auf den ländlichen Raum hat. Und da ist Rheinland-Pfalz halt auch ein Thema, ne? Eifelquerbahn, Lückenschluss A1, solche Geschichten, die hat er schon auf dem Deckel.
Andererseits sind die natürlich auch unter Beobachtung von anderen Regionen und von anderen Bundesländern, die da natürlich sehr wohl ein Auge darauf haben, was auch in ihren Regionen passiert. Also dass da jetzt einer kommt und wirklich nur seine Region bevorzugt und dort die Autobahn- und Bahnprojekte vorantreibt, ist jetzt eher unwahrscheinlich.
Und wieso bestimmt der Verkehrsminister jetzt die neue Bahnchefin?
Die Bahn ist ja formal eine Aktiengesellschaft, eine AG, aber alle Anteile hält zu 100% der Staat und entsprechend hat auch der Verkehrsminister dann ein Vorschlagsrecht. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung dann durch den Vorstand und an der Stelle obliegt es dann halt dem Verkehrsminister.
Und wenn wir jetzt nochmal über diese Bahnstrategie sprechen, die ja in dieser Woche vorgestellt wurde von ihm. Bis 2029 soll die Bahn mindestens 70% Pünktlichkeit haben. Ist schon mal eigentlich ja schade, dass man da nicht gleich von 100 spricht, nur mal so. Aber was ist noch Teil der Strategie?
An der Stelle muss man aber auch sagen, nicht nur, dass man gerne 100 hätte, sondern man muss eigentlich sagen, sie sind ja sogar zurückgegangen in ihren Erwartungen. Eigentlich hat man ja mal gesagt, dass man 80% Pünktlichkeit erreichen möchte und er hat es jetzt zurückgeschraubt, weil er gesagt hat, das ist überhaupt nicht realistisch, das werden wir überhaupt nicht schaffen. Wir sind jetzt bei knapp über 60% Pünktlichkeit, wir werden das in der Zeit nicht schaffen. Also von wegen Strategie, es ist ja eigentlich eher, dass man da zurückrudern musste, das ist ja eigentlich eher ein Offenlegen dessen, was hier alles nicht funktioniert.
Wir haben jetzt nur über die Pünktlichkeit gesprochen. Was sind denn da noch für Punkte in der Strategie?
Aus meiner Sicht gibt es noch 3 wichtige Dinge. Das Bahnfahren soll insgesamt wieder mehr Freude machen. Also nicht nur Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, sondern das fängt schon mal bei der Sauberkeit am Bahnhof an. In den nächsten 10 Jahren sollen 1000 Bahnhöfe modernisiert und saniert werden. Das sind etwa 1/5 aller deutschen Bahnhöfe. Also das ist echt ein Riesenpaket und eine Riesenanstrengung. Der Komfort soll steigen, also zum Beispiel das WLAN wieder zuverlässig funktionieren. Der zweite Punkt ist, die Bahn, der Bahnkonzern soll sich verschlanken. Bisher gibt es 8 Vorstände. Die Zahl soll sinken und reduziert werden auf 6. Und die Bahn soll sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, nämlich den Bahnverkehr, den Bahnbetrieb in Deutschland und soll dazu Auslandsbeteiligungen reduzieren und abgeben. Das sind aus meiner Sicht so die wichtigen Punkte jenseits der Dinge, die wir vorhin mal schon besprochen haben, wie Digitalisierung und Streckenmodernisierung.
Und ganz spannend fand ich, als diese Bahnstrategie diese Woche vorgestellt wurde und in der Bundespressekonferenz und die Journalisten da lauschten, kam ganz am Schluss noch die Frage eines Kollegen aus Frankreich, der danach gesagt hat, sagen Sie mal, ich habe jetzt gar keine Strategie erkennen können. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich die Strategie im Ganzen? Weil, wie du gesagt hast, es eben nur Ziele sind, die da formuliert werden. Und ein Vorwurf an ihn war ja auch, den ich diese Woche sehr häufig gehört habe, dass so diese Vision fehlt. Was soll die Bahn eigentlich werden? Was wollen wir aus der wirklich machen? Weil das ja einfach nur sehr, sage ich mal, Ziele sind, wo man sagen will, das Minimum ist erreicht sozusagen, wenn man in der Bahn aufs Klo gehen kann und sich nicht ekeln muss. Ja?
Wenn man es hart formuliert, werden da Selbstverständlichkeiten formuliert in Absolut. Der Strategie. Also das ist so eine Wünsch-dir-was-Strategie, ohne zu sagen, wie kommen wir eigentlich dahin? Also ich sag mal, gemessen daran, dass diese Strategie so lange hat auf sich warten lassen, hat Patrick Schnieder doch viele Erwartungen an der Stelle enttäuscht.
Ja, und die Frage ist ja aber dann, was bringt dann das Ganze, oder? Also wenn es alles immer nur so zaghaft formuliert wird und wir ja auch gesagt haben, das sind ja eigentlich Dinge, die ja jetzt schon hätten sein können. Was bringt dann so eine Strategie?
Na, ich würde sagen, also er ist ja jetzt nicht so lange im Amt. Ne? Wir warten zwar schon sehr lange darauf, dass sich da was tut, aber er hat das Amt erst angetreten. Er hat den kompletten Verkehrsbereich. Die Bahn ist ja nur ein Teil davon. Und jetzt kommt wenigstens mal was in die Gänge. Jetzt hat er den Bahnchef getauscht. Also es passiert schon was. Von daher würde ich da auch mal ein bisschen zur Geduld mahnen und auch realistisch bleiben. Denn hätte er jetzt ganz große Ziele, Visionen aufgezeigt, hätten wir gesagt, ja Moment mal, das ist ja schön und gut, aber wir sind noch nicht mal pünktlich. Vielleicht sollten wir erstmal mit den Basics anfangen und zumindest das versucht er. Also vielleicht sollten wir ihm das auch zu gestatten, dass er das
ja,
vielleicht...
Wobei er versucht ja so eine Aufbruchstimmung zu vermitteln, aber mein Empfinden ist nicht, dass damit ein Aufbruch verbunden ist, wenn wir sagen, wir verschlechtern unsere Pünktlichkeitsziele, wir schieben das in die Zukunft und eigentlich muss Frau Paller als neue Bahnchefin überhaupt erstmal diese Strategie ausfüllen. Also
mir scheint es ein bisschen so, dass man so richtig gut und richtig bei der Bahn im Moment nicht machen kann. Also viel Hoffnung ist da, glaube ich, schon dabei.
Also deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger formulieren, damit man nicht direkt auf die Mütze bekommt.
Also Patrick Schnieder hat ja selber gesagt, wir machen uns ein Stück weit ehrlicher. Das ist ja vielleicht auch angemessen, um sozusagen Erwartungsmanagement zu betreiben, den Bahnreisenden zu sagen, hört zu, stellt euch darauf ein, in den nächsten Jahren wird es nicht signifikant besser, es wird Baustellen geben, es wird weiter Verspätung geben, also wir können das nicht von heute auf morgen das Steuer rumreißen. Aber dann würde ich das nicht verbinden mit einer Botschaft, jetzt ist der große Aufbruch da, weil dieser Aufbruch, die Streckensanierung, dauert einfach mal 10 Jahre.
Jetzt gab es zu diesem ganzen Bahnthema in dieser Woche noch einen Punkt. Also es war eigentlich ein Streit auch noch um eine andere Personalie, nämlich um einen gewissen Dirk Rompf. Das war der Kandidat von Verkehrsminister Schnieder für den Chefposten bei der Bahntochter DB InfraGo. Es gab heftige Kritik an Rompf aus der Gewerkschaft EVG. Und jetzt hat Rompf seinen Verzicht erklärt. Dominik, erklär mal einmal ganz kurz, was ist DB InfraGo und was war da überhaupt los?
DB InfraGo ist im Grunde die Sparte im DB-Konzern, die die Gleise betreibt und die Bahnhöfe. Also das, was wir gemeinhin als Netz verstehen. Und bei dieser Personalie Rompf kamen im Grunde zwei Dinge dazu. Zum einen die Personalie selbst und der Weg, wie sie zustande kam. Denn Dirk Rompf hat diesen Job, für den er da vorgesehen war, schon einmal gemacht. Da hieß InfraGo noch nicht InfraGo, sondern DB Netz AG. Und bei dieser Vorgängerfirma war er mitverantwortlich. Die EVG sagt ihm nach, im Grunde ist er mitverantwortlich für den miserablen Zustand des Netzes, den wir jetzt erleben. Und ausgerechnet so jemanden dann für einen Neustart, Neuanfang zu installieren, da hat die EVG gesagt, das machen wir nicht mit. Das Zweite ist, dass aus der SPD Stimmen laut geworden sind. Patrick Schnieder hat bei der Erarbeitung der Strategie und bei seinen Personalvorschlägen eigentlich das unzureichend abgestimmt in der Bundesregierung. Und dann hat die EVG gesagt, wir blockieren diese Personalie im Aufsichtsrat. Und ja, so, das Ergebnis kennen wir.
Ja, das Ergebnis ist, dass Philipp Nagel, der aktuelle Amtsinhaber, weiter auf seinem Posten sitzt. Eigentlich will man ihn weghaben. Und jetzt darf er doch bleiben, ist ja auch irgendwie ein komisches Signal, ne?
Das ist ein total merkwürdiges Signal und man fragt sich natürlich auch, warum der Minister das vorher nicht einfach besser abgesprochen hat. Warum er da nicht sich vorher schon versichert hat, dass die Personalie durchgeht. Wollte er da Macht demonstrieren und musste jetzt feststellen, habe ich vielleicht doch gar nicht so viel, wie ich dachte?
Ja, vor allen Dingen sehenden Auges so ein bisschen, ne? Also er ist ja politisch erfahren, er kennt ja den Betrieb in Berlin. Und deswegen hat mich das schon überrascht, dass er sagt, okay, ich entscheide das aber so und ich gehe diesen Weg. Also die Warnzeichen waren, glaube ich, schon vorher auch da. Und die dann zu ignorieren und zu sagen, okay, ich mache das aber so, ich entscheide das so, das hat mich dann doch überrascht. Mal davon abgesehen, eine Personalentscheidung oder einen Personalvorschlag zu treffen und sagen, das soll ein Neuanfang sein und dann mit demjenigen jetzt weiterzumachen, der das bisher gemacht hat. Also diese ganze Nummer ist ziemlich vermurkst, wenn wir ehrlich sind.
Jetzt habe ich ja vorher gesagt, er ist nicht sonderlich auffällig, eher so wirkt zurückhaltend, keine politische Rampensau, aber vielleicht eben doch, sonst wird man eben im politischen Berlin nicht Minister, ein Machtmensch.
Wenn man mal einen Strich drunter zieht, ne, dann muss man sagen, wir haben eine halbe Strategie und wir haben einen halb erfolgreichen Personalvorschlag. Evelyn Palle hat es geschafft, aber Herr Rompf in dem Fall nicht.
Gut.
Also keine so ganz so überzeugende Bilanz.
Ja, jetzt hat unser Verkehrsminister Schnieder gerade viel zu tun mit der Bahn, aber er ist auch ansonsten im Stress, denn er hat gesagt, dass für manche Projekte beim Aus- und Neubau von Autobahnen das Geld nicht reicht. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das verstehe ich nicht so richtig, denn wir haben doch gerade so viele Schulden aufgenommen wie noch nie. Also ich sage nur Stichwort Sondervermögen, Infrastruktur 500 Milliarden Euro. Wie kann das sein, dass das Geld jetzt nicht reicht, Lissy?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und jetzt wird es gleich ein bisschen zahlen- und faktenlastig. Also stay with me. Der Verkehrsminister hat gesagt, mir fehlen 15 Milliarden für den Aus- und den Neubau für Autobahnen und Bundesstraßen. So, und die berechtigte Frage ist, wie kann es sein? Wir haben doch extra Schulden dafür aufgenommen. Er bekommt auch extra viel Geld aus diesem Schuldentopf. Er bekommt aber weniger in seinem Kernhaushalt. Also das Budget, das sozusagen jedes Ministerium eh bekommt, das hat man ihm ein bisschen gekürzt. So. Jetzt kann man ja sagen, trotzdem ist doch mehr Geld da aus diesem Sondervermögen, genau, aber nicht für den Aus- und den Neubau von Straßen, sondern nur für die Sanierung von bestehenden Straßen. Das war eine technische Vorgabe, dass man gesagt hat, man möchte nicht lauter kleine Einzelteile in dieses Sondervermögen schubsen, sondern nur ganze Bereiche. Und hat deswegen die Sanierung genommen und hat aber den Aus- und den Neubau im Kernhaushalt, also im eigentlichen Budget gelassen. Das ist ja aber ein bisschen gekürzt worden. Genau.
Muss man nicht verstehen, oder?
Ich sehe dein Gesicht.
Und ehrlicherweise als Bürger verstehe ich es auch nicht. Ne? Nee,
genau.
Also das Verkehrsministerium ist das Ministerium, das den höchsten Anteil bekommt am Sondervermögen für die Infrastruktur. Und dann stellt der Verkehrsminister sich hin und sagt, es reicht nicht. Ja.
Finde den Fehler. Also, ne?
Es geht jetzt, also fragt man sich natürlich, was könnte dann die Lösung sein? Wie sollte man es machen? Man arbeitet im Moment daran, hinter den Kulissen, jetzt endlich mal, nachdem dieser Streit so öffentlich ausgetragen wurde, dass man das ändert. Also dass es da eventuell eine Regelung geben könnte, dass eben auch der Neu- und der Ausbau vor allen Dingen von Projekten, die schon baureif sind, also wo man sogar schon die Genehmigung hätte, um loslegen zu können, dass man die auch tatsächlich finanzieren kann in den kommenden Jahren. Da gibt es enormen Druck, der natürlich aufgebaut wurde aus den Ländern seit der vergangenen Woche, die jetzt alle aufschreien und sagen, Moment, unsere Autobahn soll da auch betroffen sein? Auf gar keinen Fall. Das kann doch nicht sein. Das kann ich hier meinen Leuten vor Ort nicht vermitteln. Und es gibt auch gerade enormen Druck in der CDU-CSU-Fraktion, also im Bundestag, die auch sagen, das kann nicht sein, das muss laufen. Und da sind die auch tatsächlich gerade dran, da eine Lösung zu finden. Meine Vermutung ist, es wird am Ende nicht mehr Geld geben insgesamt für das Ministerium, für das Verkehrsministerium. Aber es wird anders priorisiert werden, also dass das Sondervermögen doch anders ausgegeben werden kann. Das große Motto war natürlich immer Sanierung vor Neubau und vor Ausbau. Aber es kann nicht sein, nur Sanierung und kein Neu- und Ausbau.
Und ehrlicherweise, nicht nur die Länder sind übrigens bei diesem Thema auf der Zinne, sondern auch die SPD, weil man für ein Thema, was ich sag mal, relativ kleines eigentlich, wenn man den Bundeshaushalt betrachtet, schon wieder so einen öffentlichen Streit hat, wo man sagt, muss das denn eigentlich sein? Kann man das nicht eigentlich auch intern klären?
Ja, jetzt hat ja aber diese Forderung natürlich wieder sehr viel Ärger ausgelöst. Das habt ihr gerade gesagt, besonders bei Finanzminister Lars Klingbeil. Warum?
Naja, der ist natürlich deshalb, glaube ich, auch verstimmt, weil das erstens natürlich wieder öffentlich ausgetragen wurde. Also er hat dem Kollegen auch einen Brief geschrieben, dem Kollegen Patrick Schnieder. Sehr
auch
geehrter,
mit dieser Anrede, ne?
Sehr geehrter Herr Kollege.
Oh, da weiß man schon so, oh Ärger.
Wo die Reise hingeht.
Da stellen sich alle Ohren auf, ja.
Absolut. Und hat er auch darauf verwiesen, aus der aktuellen Berichterstattung habe er gehört und so weiter. Also das ist schon klar, dass da sozusagen die Öffentlichkeit, die Medien da auch mit ins Boot geholt werden, um da Messages zu transportieren. Und das hat Schnieder eben ganz für ihn erstmal clever gemacht, um da Druck aufzubauen. Ob das dann politisch clever war, was die Koalition angeht, ist was anderes. Aber natürlich ist so ein bisschen Kritik, die jetzt da von Klingbeil auch durchklingt in diesem Brief, gerechtfertigt, weil das Verkehrsministerium ist das Ministerium, das den größten Anteil aus diesem Sondervermögen, aus diesem schuldenfinanzierten 500 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität bekommt. Kein anderes Ministerium bekommt da so viel Geld raus für diesen Bau jetzt in dem Falle von Straßen und Bahnstrecken. Und da jetzt noch mehr Geld zu verlangen, ist halt ein schlechtes Signal. Aber man darf eben nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, der Kernhaushalt, wie schon gesagt, der wurde gekürzt. Und eine Kritik, die auch immer wieder aus der Opposition zu hören ist, ist, wie kann denn das sein? Ihr habt einfach den Verschiebebahnhof, um jetzt wieder im Verkehrsterminus zu bleiben, den Verschiebebahnhof hier gemacht. Ihr habt einfach Investitionen, die ihr eigentlich sowieso tätigen wolltet, genommen, aus diesem Kernhaushalt rausgenommen, den gekürzt und das Ganze verschoben in das Sondervermögen. Also genau das, was man ja nicht tun wollte. Man wollte ja Zusätzlichkeit.
Was mich an diesem ganzen Vorgang so ein bisschen auch ratlos zurücklässt, ist zum einen, Patrick Schnieder ist ja politisch total erfahren. Also er weiß ja, wie das Berliner Geschäft funktioniert. Gut, er hat vorher kein Ministeramt auf Landesebene begleitet, geschenkt, aber er kennt eigentlich, wie die Prozesse laufen. Und gleichzeitig das noch in die Öffentlichkeit zu tragen und damit die schwarz-rote Koalition wieder im Streit dastehen zu lassen, da weiß ich nicht so recht, was sozusagen die Motivation dahinter ist und warum man es eigentlich so weit kommen lässt an der Stelle.
Ich kann mir das nur so erklären, dass es halt dieses typische Machtspielchen ist, ne? Also ich baue den Druck auf, um meine Ziele durchzusetzen. Aber was das bedeutet für die Bevölkerung, wenn man das hört, ne? Für uns, wenn wir das hören, und was das für ein Bild auf die Koalition wirft, das hat er offenbar unterschätzt oder es war ihm nicht wichtig genug, aber richtig gut ist das, glaube ich, an der Stelle nicht gelaufen. Und jetzt versuchen sie ja genau das zu machen, was man sich fragt, warum habt ihr es nicht von Anfang an gemacht, hinter den Kulissen zu klären.
Wenn man sich das jetzt schon wieder anhört, dann denkt man, oh Gott, die sind jetzt erstmal wieder mit sich beschäftigt. Und jetzt als Bürger, was glaubt ihr denn? Also wenn es die ganze Zeit Hickhack gibt und man nicht genau weiß, wie dieses Geld verteilt wird, wann kann ich denn neue Straßen und neue Schienen sehen?
Ich glaube, das große Problem ist, dass wir das so schnell nicht sehen werden. Weil der Ministerpräsident von Brandenburg war gerade im Bundesrat und hat gesagt, es dauert 16, 17, 18 Jahre, eine Brücke, die schon besteht, zu modernisieren, weil die ganzen Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren, die daran hängen, einfach unfassbar lang dauern. Ein Neubau dauert 20 Jahre. Also diese Illusion zu haben, das geht alles ganz schnell, ich glaube, die kann man sehr schnell streichen.
Aber zumindest eine gute Nachricht vielleicht an der Stelle. Der Minister hat ein bisschen die Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen.
Wie?
Mit seiner Macht. Er kann einen Gesetzesvorschlag machen und daran arbeitet er auch. Und darauf warten wir ja auch gerade. Es soll ja ein Gesetz geben, um die Planung und die Genehmigung von Verfahren zum Bau von Infrastruktur zu beschleunigen. Also ein Beschleunigungsgesetz. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel, wenn doppelt geprüft werden muss, dass man sagt, vielleicht muss man das nicht mehr doppelt prüfen, sondern nur noch einmal, dass die Prozesse auch digitalisiert werden, dass nicht wieder irgendwelche Dokumente ausgedruckt und verschickt werden müssen, dass Fristen verkürzt werden, dass auch, es gibt ja ein Klagerecht, so ein Verbandsklagerecht, dass man da zwar die Möglichkeit einräumt, aber vielleicht verringert, ja, also dass man nicht mehr mit so einer langen Laufzeit rechnen muss, sondern dass man einfach sagt, so und jetzt ist Schluss, jetzt haben wir alle Meinungen dazu gehört, jetzt haben wir aber doch beschlossen, wir bauen das und wir legen Schienen jetzt los. Also der Minister hat auch angekündigt, dass es im Herbst noch vorgelegt werden soll. Und der Herbst, der ist ja jetzt eigentlich da. Also insofern, vielleicht kommt dieses Gesetz.
Das heißt aber nicht, dass wir im Herbst schon die Planungsbeschleunigung haben.
Die haben,
ne,
wir nicht, weil auch der demokratische Prozess, der braucht auch ein bisschen. Also der Minister legt es erst vor, es muss durchs Kabinett und dann in den Bundestag und dann erstmal beschlossen werden. Also auch da braucht es natürlich noch Zeit.
Aber wir haben ja eine neue Bahnchefin, also die ist ja zwar nicht für den Straßenbau zuständig, aber sie bringt ja einen neuen Elan mit. Und deswegen würde ich mit diesen Worten hier aus dieser Folge rausgehen.
Nichts wird schnell gehen. Das ist kein Sprint. Die Sanierung der Eisenbahninfrastruktur ist ein Marathon.
Gut, da sind wir wieder bei der ehrlichen Ansage. Wir haben aber sportliche Bilder im Kopf. Und wie gehen wir jetzt optimistisch aus dieser Sendung?
Alle mal ein bisschen für den Marathon trainieren.
Ja, ehrlich, man muss ja froh sein, dass es angepackt wird. Aber ich sage immer, die Bahn schenkt mir Zeit, auch wenn ich sie an anderer Stelle aufbringen muss.
Ja, mit diesen Worten sage ich ganz, ganz herzlich Dankeschön, Lissy Kaufmann und Dominik Hebestreit. Danke, dass ihr heute mit mir dekodiert habt.
Sehr gerne.
Sehr gern.
Ja, und falls ihr in der Bahn sitzen solltet und mehr Zeit habt oder auch so, dann haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Das ARD-Interview der Woche. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hier geht es um große Fragen und drängende Probleme. Wer hat echte Lösungsvorschläge? Wie kommen politische Entscheidungen zustande, die Folgen für euer Leben haben? Wie steht es um die deutsche Wirtschaft und eure Arbeitsplätze? Zu Gast sind jede Woche Spitzenleute aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie antworten ausführlich und in Ruhe. Und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio fragen nach, quetschen aus und bohren tief. Das ARD-Interview der Woche. Immer freitags gibt es eine neue Ausgabe in der ARD-Audiothek. Ja, das war's von uns diese Woche von Berlin Code. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, dann immer gerne her damit. Schreibt uns eine Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.